Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das war schon eine besondere Pilgertour, die der junge Mann unternahm. Eine Pilgertour mit dem Fahrrad. Aber nicht nur ein Nachmittag. Oh, hallo Winfried. Ja, oh, das trifft sich gut. Eine Fahrradpilgertour. Mensch Winfried, du, das ist eigentlich eine gute Sache. Wir haben jetzt ein Fahrrad mal direkt vor Augen. Das kann uns so ein wenig bei der Predigt eine Gedankenstütze sein, ein Bild, eine Metapher für so manches, was wir durch Gottes Wort erfahren werden. Vielen Dank, Winfried, für diese Mini-Pilgertour hier in diese Kirche hinein. Eine Pilgertour mit dem Fahrrad, die der junge Mann unternommen hat, nicht nur einen Nachmittag, nicht nur ein paar Tage, sondern sie ging über viele, viele Monate. Eigentlich war er Offizier bei der Bundeswehr. Passt auch, aber du bist nicht gemeint, Winfried. Es geht um jemanden anderes, den ich kenne. Irgendwie fragte er sich eines Tages, gibt es noch mehr? Was ist denn das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis meines Lebens, meine Bestimmung, mein Sinn, wozu bin ich hier? Es kann doch nicht nur darum gehen, wenig Geld zu verdienen und die paar Jahre hier auf dieser Erde irgendwie möglichst gut über die Runden zu bringen. Und so machte er sich auf den Weg mit dem Fahrrad. Wohin? Egal. Irgendwie nach Osten. Immer weiter. Es war eine Weltreise auf dem Sattel. Immer auf der Suche. Auf der Suche nach dem, was dem Leben einen Sinn gibt. Auf der Suche nach einem Halt. Doch den Halt fand er nicht. Aber er machte Halt, als er irgendwann in Thailand angekommen war. Und dort besuchte er ein buddhistisches Kloster, studierte ganz intensiv die Lehren Buddhas nach der ältesten Schultradition, dem Theravada. Doch was er fand, konnte seiner Seele keinen Frieden geben, konnte ihn nicht zufrieden stellen. Die Radtour seines Lebens ging weiter. Ein Radfahrer auf der Suche. Die Bibel berichtet uns auch von so einem Radfahrer und seiner großen Pilgertour. Es war auch für die damalige Zeit eine Art Weltreise. Mehr als 2000 Kilometer ging seine Radtour. Nun, sein Fahrgestell hatte nicht die beiden Räder hintereinander, wie bei unseren Fahrrädern, sondern nebeneinander ein Pferdegespann. Auch er war Offizier, genauer gesagt Minister. Er war der Finanzminister der äthiopischen Königin Kandake. Wir haben seine Geschichte eben gehört als Predigttext. Wenn wir uns nun diese Geschichte von dieser doch sehr aufwendigen Pilgertour etwas näher betrachten, dann kann uns dieses Fahrrad hier vorne durchaus hilfreich sein. Ein paar Gedanken möchte ich uns anhand des Fahrrads weitergeben aus dieser Geschichte, aus dem Wort Gottes. Das erste möchte ich mal so überschreiben, der Antrieb. Man sieht ja hier vorne die Pedalen. Winfried Jungius ist kräftig in die Pedale getreten. Ohne die Pedalen, ohne die Kette, ohne den Antrieb passiert gar nichts, geht nichts vorwärts. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. So heißt es in diesem Bericht, was für ein starker Antrieb das gewesen sein muss. Er hatte ein großartiges Ziel, ein Ziel, für das er bereit war, kräftig in die Pedale zu treten, ja allerhand auf sich zu nehmen. Er wollte den lebendigen Gott anbeten. Der Gott, von dem er gehört hatte, der so ganz anders war als alle anderen Götter, die er so kannte. Der lebendige Gott, der unsichtbar war und alles Sichtbare erschaffen hat. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es war die Suche nach Gott, die sein Antrieb war, sich auf den Weg zu machen. Ich frage uns heute Morgen, was setzt uns in Bewegung? Was ist unser Antrieb? Was treibt uns an? Was sind die Ziele unseres Lebens? Ich vermute, ein ganz starker Antrieb bei vielen Menschen ist der Wunsch nach beruflichem Erfolg, nach Aufstieg, nach oben kommen, Geld verdienen, sich was leisten können. Viele strampeln sich dafür ab und setzen dafür so viel aufs Spiel, ihre Gesundheit und manchmal sogar Ehe und Familie. Erstaunlich, dass Menschen, um Geld zu verdienen, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und dann das Geld ausgeben, um gesund zu werden. Lohnt sich das? Es gibt noch manch anderen Antrieb im Leben, etwa die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Was muss ich tun, damit die anderen mich toll finden, damit mir jemand auf die Schulter klopft? Dieser Mann, von dem die Bibel uns heute Morgen berichtet, hatte ein höheres Ziel. Gott kennenlernen. Ein Ewigkeitsziel. So wie genau auch jener ehemalige Bundeswehroffizier, der dem Sinn seines Daseins auf die Spur kommen wollte. Wo in der Welt fänden wir Glück, haben wir eben gesungen. Und dafür war beiden kein Weg zu weit. Es geht um etwas, was einfach viel mehr wert ist als alles hier auf der Erde. Es geht um die Ewigkeit. Und was mich an diesem Finanzminister aus Äthiopien fasziniert, er bleibt dran. Er denkt nicht, okay, jetzt war ich im Tempel in Jerusalem, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, das war's jetzt, mein Gewissen ist beruhigt, jetzt wieder ab in den Alltag. Nein, auch auf dem Heimweg. Wir befinden uns ja schon auf dem Heimweg des Finanzministers. Auch auf dem Heimweg bleibt er dran am Thema. Er studiert im Wort Gottes. Er, der Hochgestellte, sage mir keiner, dass einer, der Minister ist, einer, der im Mercedes fährt, nicht auch auf der Suche nach Gott sein kann. Er studiert im Wort Gottes, er liest die Bibel, er liest den Propheten Jesaja und das ist doch etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, führt kein Weg an der Bibel vorbei. Sie ist die Selbstoffenbarung Gottes in all ihrer Fremdheit. Und obwohl sie so verwoben ist in die ferne Kultur, in die ferne Zeit, dennoch hat es Gott gefallen, in der Bibel ein für alle Mal, für alle Zeiten verbindlich und für alle Zeiten gültig zu uns zu sprechen. Haben wir auch den Antrieb, dieses Wort Gottes zu erforschen, darin zu lesen auf der Fahrt unseres Lebens? Meile um Meile, aber besonders auch an den Weggabelungen, an den Abzweigungen, an den Wegkreuzungen unseres Lebens, auf Gott zu hören. Was ist unser Antrieb? Das Zweite, auch das sieht man hier ganz gut an dem Fahrrad, die Bremse. Beim Fahrrad ist die Bremse eins der wichtigsten Utensilien. Allerdings gibt es durchaus auch unfreiwilliges Bremsen. Da werden wir in voller Fahrt abrupt abgebremst, ausgebremst. Ich erinnere mich an eine solch sehr unschöne Ausbremsung. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs auf dem Heimweg von der Schule, noch in meiner Schulzeit. Und ich träumte so ein bisschen vor mich hin. Kann ja mal vorkommen, sollte man beim Fahrradfahren nicht tun. Und dann stand dann, aus welchem Grund auch immer, irgendwie dieser blöde Laternenmast darum. Ich sah ihn spät, zu spät. Krawums, Fahrrad und Gesicht verbeult. Der Laternenmast hatte gewonnen. Ich war ausgebremst. Schmerzhaft, so eine Erfahrung. Ausgebremst fühlte sich mit Sicherheit auch unser Mann aus Äthiopien. Denn als er im Tempel in Jerusalem angekommen war, nach einer so langen und strapaziösen Reise, da war er keineswegs als Gottsucher willkommen. Das steht nun hier nicht in dem Text, aber wenn man die Geschichte ein wenig kennt, auch die historischen Hintergründe, dann weiß man, dass Menschen wie er dort nicht zu suchen hatten. Im Gegenteil, ein fettes Stoppschild am Tempel sagte ihm, bis hierher und nicht weiter. Als Eunuch und Ausländer war er nach jüdischem Verständnis ein Mensch zweiter Klasse. Solchen Leuten und Nichtjuden generell war es bei Todesstrafe verboten, den Tempelvorplatz zu betreten. Da gab es richtige Warnschilder. Zwei davon haben die Archäologen ausgegraben. Man kann sie heute noch angucken im Israel-Museum in Jerusalem. Da steht tatsächlich, wer über diese Schranke geht, ist ein toter Mann. Wie muss er sich gefühlt haben? Da sucht er den lebendigen Gott, will ihn anbeten und knallt in voller Fahrt gegen solch ein Stoppschild. Abgewiesen, ausgewiesen, ausgerechnet von Gottes eigenem Volk. Sowas gibt es immer wieder, auch heute noch. Da will einer Gott kennenlernen, da hat einer ein echtes Verlangen, eine Sehnsucht. Und dann sind es manchmal ausgerechnet wir Frommen, die wie so eine Schranke für ihn sind. Durch unser Verhalten, durch falsche Bemerkungen, unbedachte Äußerungen, Lieblosigkeiten, Blindheit. Durch selbstgemachte, selbsterdachte Schranken werden Menschen von unserer Gemeinschaft und letztlich von Gott ausgeschlossen. Ausgebremst. Doch bei allem Frust, dieser Mann gibt nicht auf. Er bleibt dran. Und dann liest er eben selber in der Bibel. Für viel Geld kauft er sich so eine Schriftrolle, Jesaja, den Propheten. Und dann liest er und liest. Und wird gleich nochmal ausgebremst. Denn er versteht nicht, was er liest. Das gibt es auch. Da machst du dich endlich mal ran und liest die Bibel. Mensch, der Pastor hat es doch immer wieder mal gesagt. Lest die Bibel, das Wort Gottes. Und ganz hungrig, voller Erwartung, schlägst du die Bibel auf und fängst an, blätterst, liest. Und dann merkst du irgendwie, oh, das ist so fremd, so weit weg. Ich verstehe gar nicht, was es damit auf sich hat. Es geht so langsam vorwärts. Manches ist langweilig. Manches erscheint mir so grausam. Im Alten Testament besonders oder fremd. Ja, das kann einem tatsächlich passieren. So manche schöne Aussicht gewinnt man nicht in vollem Tempo, sondern erst nach einem mühsamen, steilen Aufstieg. Wir waren kürzlich auf Mallorca. Und da war ich schon fasziniert von den vielen, vielen Fahrradfahrern, die da so lang sausen. Aber manchmal ist es kein Sausen. Im Gebirge, da oben im Nordwesten, da mühen die sich ab, diese steilen, kurvenreichen Berge da hochzutreten und zu strampeln. Und ich denke, meine Güte, warum, wie schaffen die das? Was machen die denn da? Die quälen sich ab, um dann da auf den Pass zu kommen. Das Bibellesen ist nicht immer eine Talfahrt, sondern manchmal, da wird man auch ausgebremst Da geht es langsam vorwärts, doch es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, den Berg hochzufahren. Nicht selten gelangt man dann doch noch zu atemberaubenden Aussichten und Einsichten. Wenn Gott zu uns spricht. Martin Luther hat mal gesagt, es gibt in der Heiligen Schrift viele Stellen, die ich nicht verstehe. Dann verneige ich mich, ziehe meinen Hut und gehe weiter zur nächsten Stelle, die wieder klar und deutlich zu mir spricht. Und Mark Twain, wir kennen ihn, den Autor von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Mark Twain sagt einmal, also ganz ehrlich gesagt, mir machen nicht die Bibelstellen Bauchschmerzen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Denn da redet Gott zu uns und da heißt es, mach dich auf den Weg. Da muss Veränderung geschehen in unserem Leben. Manchmal ist es Gott selber, der uns ausbremst, wenn wir etwa auf falschem Weg sind. Wenn er zu uns reden will, vielleicht auch auf ganz ungewöhnliche Weise, dann halt einmal inne in deiner Lebensfahrt und denk nicht, Gott ist eine Spaßbremse, sondern dann hör hin, was er dir sagen will. Drittens, der Lenker. Vorne sieht man ihn. Sehr schön hängt da der Helm. Das ist gut, einen Helm zu tragen. Aber was wäre ein Fahrrad ohne Lenker? Mein Bruder ist das mal passiert. Das war eine üble Geschichte. Der Lenker war unbemerkt von innen durchgerostet. Und er machte sich auf den Weg, fuhr und plötzlich mitten in der Fahrt, krach, bricht der Lenker in der Mitte durch. Nicht nur der Schreck war übel, sondern auf einmal konnte er nicht mehr steuern, ein Sturz war die Folge. Gott möchte unser Leben lenken, weil er einen guten Weg mit uns vorhat, weil er das Ziel kennt. Aber die Frage ist, lassen wir uns lenken? Da gibt es noch einen, der in der Geschichte unterwegs ist, von dem wir gehört haben, Philippus ist sein Name, und er ist einer, der sich lenken lässt. Das können wir von ihm lernen. Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinführt und öde ist. Eine einsame Straße, hieß es in der Übersetzung, die wir vorhin gehört haben. Und er stand auf und ging hin. Wie auch immer ihn die Botschaft Gottes erreichte, der Engel des Herrn, wie muss man sich das vorstellen? Keine Ahnung, der Bote des Herrn kann man auch übersetzen. Engel müssen nicht immer Menschen mit Flügeln sein. Engel sind Boten Gottes. Wie auch immer er diese Botschaft Gottes vernommen hat, er macht sich auf den Weg. Und diese Botschaft war klar, aber merkwürdig zugleich. Geh nach Süden auf die Straße nach Gaza, wo es öde und einsam ist. Eine Wüstengegend. Was soll ich denn da, Gott? Mag er sich beim Loslaufen gefragt haben. Was soll ich denn da? Ich werde doch hier gebraucht, hier, wo ich gerade bin. Hier ist doch so viel zu tun. Hier brummt das Leben. Hier werde ich gebraucht. Philippus war einer, der sich um die Armen kümmerte. Das war doch das Allerwichtigste, hat er vielleicht gedacht. Aber nein, Gott wollte ihn woanders haben. Sein Platz war woanders. Er folgt, er lässt sich lenken, auch wenn es ihm gegen den Strich geht, gegen den Verstand. Was soll ich um alles in der Welt dort in dieser Wüstengegend, wo es öde und einsam ist, wo kein Mensch unterwegs ist? Und er stand auf und ging hin. Das ist Gehorsam, liebe Gemeinde. Gehorsam gehört zum Glauben, auch wenn wir Gott manchmal nicht verstehen. Wir müssen gehorsam sein, weil Gott es besser weiß, als wir es wissen. Und in der Tat, Ausgerechnet in dieser Wüste, in dieser Ödnis, in dieser scheinbar gottverlassenen Gegend, da begegnet Philippus diesem Burschen aus Äthiopien, diesem Gottsucher, diesem Pilger. Und Philippus wird gebraucht, um ihm zu zeigen, wer Gott ist. Manchmal führt Gott uns kuriose Wege, um uns auf diese Weise mit Menschen zusammenzubringen, die uns brauchen. Oder wir sie. Lassen wir uns lenken, vielleicht durch einen seelsorgerlichen Ratschlag eines Bruders, einer Schwester im Glauben, oder meinen wir mit unserem Verstand alles besser zu wissen als Gott? Übrigens, Philippus kann den Äthiopier nur dadurch erreichen, dass er, als er ihn dann getroffen hat, erstmal mit ihm mitgeht, neben ihm hergeht. Das heißt, er hört, dass dieser Mann liest in der Bibel, man hat damals laut gelesen. Aber dann steigt er bei ihm ein. Er nimmt sich Zeit, er teilt seinen Weg, er fährt mit. Sind wir bereit, suchende Menschen, fragende Menschen in ihrer Suche zu begleiten, einzusteigen in ihrem Leben, erstmal ein wenig mitzufahren, sie zu begleiten, erstmal zuzuhören? Philippus geht mit, weil er sich von Gottes Geist gelenkt weiß, weil er sich lenken lässt, Gottes Geist, der Lenker. Viertens, die Räder. Tja, was wäre ein Fahrrad ohne Räder? Ohne die beiden Räder, es wäre ein nutzloses Gestell. Und so ist es im Leben auch. Wir können eine noch so glänzende Karosserie haben, aber wenn die Räder fehlen, dann ist es eine einzige Sinnverfehlung. Die Räder, das, worum sich alles dreht, das sind zwei Dinge. Das Evangelium von Jesus Christus, das große Geschenk Gottes. Und das Zweite, das ist der Glaube, der dieses Geschenk auch annimmt. Das sind die beiden Räder, um die sich alles dreht. Philippus, so heißt es hier, aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Darum geht es. Das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus, dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, sein Leben gab für unsere Sünde. Das ist doch das Rad, um das sich alles dreht. Doch diese Botschaft will angenommen werden und das ist der Glaube. Beim äthiopischen Minister geschah das durch die Taufe. Die Taufe war dafür ein Zeichen, dass er glaubte. Da sprach der Kämmerer, der Finanzminister, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Jesus und der Glaube, den er schenkt, den wir annehmen dürfen. Das sind die beiden Räder, auf denen unser Gestell ruht, mit dem wir die Fahrradtour unseres Lebens zum Ziel bringen können. Der Bundeswehroffizier, der mit seinem Fahrrad um die halbe Welt gefahren ist, um den Sinn zu suchen und zu finden, er fand am Ende Jesus. Ich weiß nicht wie, das hat er nicht erzählt, aber als er zurück war, da studierte er in Tübingen Indologie und Theologie und er wurde Pfarrer. Karl Friedrich Schaller, sein Name, ich hatte schon einmal von ihm hier erzählt. Ich habe ihn selber in Tübingen erlebt, eine beeindruckende Persönlichkeit. Einer, der fest im Sattel des Lebens sitzt, bei dem sich alles um diese beiden Räder dreht. Jesus, das Evangelium von Jesus und der Glaube an Jesus. Zum Schluss noch eins, das Licht. Das soll der Abschluss sein. Auch das ist nicht unwichtig. Sicher, man kann auch ohne das Licht fahren. Hast du, wo ist es? Ah ja, doch, ich dachte schon. Das Licht gehört dazu. Das ist sonst nicht verkehrssicher, das Ding. Aber man kann auch ohne Licht fahren, natürlich. Aber manchmal brauchen wir es einfach. Da gehört es dazu. Ich möchte das Licht einmal mit der Freude vergleichen. Die Freude, die unser Leben hell macht. Nicht immer ist sie da. Aber wir können es erleben, was von diesem Mann in der Bibel berichtet wird. Als Philippus wieder weg war, von Gottes Geist weggenommen, er hat einen neuen Auftrag bekommen, Da war dieser Mann wieder alleine. Aber Gottes Geist war mit ihm. So war er doch nicht allein. Und Gottes Geist gab ihm eine tiefe Freude hinein in sein Herz. Vertrauen in den neuen Weg, der für ihn nun beginnt. Vertraut den neuen Wegen. Ein neuer Weg hatte für ihn begonnen, obwohl es immer noch dieselbe alte, staubige Straße war, auf der er unterwegs war. Aber es war ein Weg in der Freude des Glaubens. Und so endet diese Geschichte mit einem wunderschönen Satz. Ein Satz, der die tiefe Freude, die wie ein helles Licht scheint, auf den Punkt bringt. Ein Satz, der ein Leitmotto sein könnte, auch für unsere Pilgertour, wenn wir nachher um 12 beginnen. Ein Satz, der ein Leitmotto sein könnte für unser ganzes Leben. Er zog aber seine Straße fröhlich. Amen.